heute ist, nenn dich so, wie Gott dich nennt. Weißt du, wie du heißt in der Wirklichkeit? Du heißt nicht Johannes oder so, wie ich jetzt hier heiße. Nein, du hast einen speziellen Namen von Gott und das musst du wissen. Nenn dich so, wie Gott dich nennt. Je näher du an Gott kommst, desto besser verstehst du deine eigene Identität. Wir haben ja Markennamen, Namen wie Jeans und Levi's und Coca-Cola und was weiß ich alles. Porsche oder Daimler oder Benz, alles hat Namen. Und wenn du das Fiat oder was weiß ich, was für Namen du nennst, oder Bosch oder Bauknecht oder AEG, alles hat Namen. Und alles unter diesem Namen, da ist ein ganzes Programm los, da läuft einiges. Name birgt für Qualität, Name sagt was aus, wer das erfunden hat, wer das kreiert hat, wem es gehört oder was die Sache darstellt, Name. Wir wollen uns über den Namen Gedanken machen. In Jesaja 43, Vers 1 und folgende Verse, da heißt es, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn die Toten auferstehen, Gott wird sie rufen bei ihrem Namen, nicht den Namen, den die Eltern gegeben hat, den die Gesellschaft gegeben haben oder die anonym geblieben sind. Gott ruft uns beim Namen. Und da heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, ich will bei dir sein und die Ströme werden dich nicht ersäufen und wenn du durchs Feuer gehst, wird das Feuer dich nicht verbrennen und die Flamme wird dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich aus Ägypten als Lösegeld herausgeholt, Kusch und Seba an deiner Stadt gegeben. In meinen Augen bist du herrlich, weil ich dich lieb habe. Ich habe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben gegeben. Also du siehst, wie Gott uns lieb hat, wie Gott sein Volk Israel lieb hat, wie Gott jeden einzelnen Gläubigen lieb hat. Er hat alles für sie gegeben, sogar seinen Sohn hat er für uns gegeben. Stell dir mal sowas vor, für dich und mich, damit wir nicht verloren werden. Und da heißt es weiter. Weil Gott dich kennt, weil Gott dich versteht, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will von Osten deine Kinder bringen und vom Westen sie sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halt nicht zurück. Bring her deine Söhne von fern und meine Töchter von der Erde, vom Ende der Erde. Alle, die meinen Namen genannt sind, sollen kommen und zu meiner Ehre da sein und denn sie sind zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet, damit sie meine Herrlichkeit groß machen. Also du siehst also, Gott hat seinen Namen uns gegeben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und mein Name soll groß gemacht werden, spricht der Herr. Gott gibt uns hier Mut durch sein Wort. Er ermutigt uns ständig, ermutigt uns persönlich an sich selbst zu denken, sich nicht zu vergessen. Ich bin wichtig. Lass uns zusammen sagen, ich bin wichtig. Gott liebt mich. Gott nimmt mich ernst. Selbst das kleinste Gebet, sogar dein Seufzen ist wichtig für Gott. Das Seufzen vertritt er mit einem unaussprechlichen, ja, der Heilige Geist, dein Stöhnen durch sein Seufzen vertritt er vor Gott. Wir sind in dieser Welt zwar Fremde, uns wenn du genau dich hinguckst und genau dein Leben anschaust, die Welt hat kein großes Interesse an deinem Leben. Aber Gott hat ein Interesse. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Nur Gott ist für uns. Die ganze Gesellschaft, letztendlich, wenn du die Gesellschaft anguckst, wer bleibt bei mir? Wer geht mit mir die letzte Etappe des Weges? Wer kann mich begleiten, sogar über die Schwelle des Todes? Niemand, außer der Herr Jesus Christus. Gott hat uns für sich geschaffen, zu seiner Ehre, um seinen Namen groß zu machen. Und Gott ist für uns. Die ganze Schöpfung ist für uns. Er hat alles gegeben. Schaut diese kleinen Äpfel. Die sind jetzt, könnt nachher alle mitnehmen. Und lasst euch schmecken. Die sind gut. Oh, heute. Also Gott hat alles zu deiner Vergünstigung, zu deinem Vorteil gemacht. Und solange du weißt, ich bin in der Hand Gottes, ich gehöre dem Herrn, der Herr liebt mich, der Herr kennt mich, der Herr versteht mich, kannst du ganz sicher und gelassen leben. Solange du deine Herkunft aber nicht kennst, solange du nicht weißt, wozu bin ich da? Wozu also ein Apfel da ist, das weißt du, zum Essen und Kompott zu machen. Oder, ja, damit es sich weiter vermehrt. Dieser Apfel hat so viele verschiedene Zwecke, und aber alles zum Wohl des Menschen. Solange du nicht weißt, wo du herkommst und wer du bist, wirst du immer ein Suchender sein. Wirst immer fragen, warum bin ich da? Wozu lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Aber Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst mir. Im Psalm 42, Vers 11 sagt der Beter, warum bin ich entmutigt? Warum ist mein Herz so traurig? Ich werde meine Hoffnung auf Gott setzen und ich will ihn preisen, meinen Retter, meinen Gott. Ich will ihn preisen. Also, du musst nicht entmutigt sein, du musst nicht traurig sein, du musst nicht niedergeschlagen sein, frustriert sein. Deine Hoffnung ist Gott. Du lebst für Gott. Nur Gott kann uns aus unserer Hoffnungslosigkeit erretten, aus der Sinnlosigkeit. Er ist unsere Hilfe, er ist unser Friede, er ist unsere Freude, er ist unsere Stärke, er ist alles das, was wir brauchen, unser Leben. Ja, er ist sogar die Kraft unseres Lebens. Eigentlich können wir nicht aus uns selber leben. Gott muss nur auf den Knopf drücken und wir sind aus, wir sind vorbei. Aber er sagt, ich will das Beste für dich. Das Beste ist gerade gut für dich, für niemand anders. Auf dieser Welt versteht nur Gott dich. Viele Menschen, die kommen in Not, in Schwierigkeiten, sind enttäuscht, frustriert. Kein Mensch versteht mich. Kein Mensch hört mir zu. Kein Mensch glaubt an mich. Aber hör mal zu. Gott glaubt an dich. Gott versteht dich. Gott kümmert sich um dich. Gott hat dich nicht verlassen. Er sagt auch, wenn Vater und Mutter dich vergisst, ich will dich nicht vergessen. Gott kennt uns. Aber jetzt haben wir schon über 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Was ist mit denen? Und trotzdem 7 Milliarden Menschen, die im Augenblick leben, kennt Gott. Und wenn jeder Einzelne auf diesem Planeten betet, von morgens früh bis abends, irgendwo auf dieser Welt, Gott hört jeden Einzelnen. Ist das möglich? Bei Gott ist es. Nur Gott kennt dich richtig, er kennt deine Schwächen, deine Stärken, er kennt und er weiß, was er dir zumuten kann und nicht, wo er dich einsetzen kann, er weiß, was deine Fähigkeiten sind, er weiß sogar, was deine Sorgen sind, deine Gedanken von ferne noch, ehe du betest, ehe du sprichst, hat er schon alles gewusst, also er durchschaut alles. Er weiß, was dir fehlt, was für ein Anliegen du hierher gekommen bist heute Nachmittag. Weißt du, manchmal wundere ich mich. Leute kommen zu mir und sagen, du weißt, du hast genau mein Problem angesprochen und ich weiß warum. Weil Gott dich kennt und Gott mir diese Gedanken, diese Impulse gibt, die ich nur weitergebe. Ich gebe nur diese Impulse weiter und ich überlasse dann die Resultate Gott und es wird alles recht werden. Gott kennt auch deine Feinde. Das ist auch sehr gut, dass du das weißt. Gott kennt deine Widersacher, die nach deinem Leben trachten, die dir nichts gönnen und die dich bestehlen wollen und die Diebe und Lügner und so weiter, die dich belügen und die hinter deinem Rücken reden. Er kennt auch diese Burschen. In Jeremia 18, Vers 23 heißt es, aber du, Herr, kennst alle ihre Anschläge gegen mich, dass sie mich töten wollen. Eigentlich will dich jedermann töten, denn du bist zu viel auf dieser Welt. Du bist zu viel. Wir sind zu viel. Bei 7 Milliarden Menschen, guck mal, es werden noch mehr. In ein paar Jahren werden 9 Milliarden sein. Und es werden 20 Milliarden am Schluss irgendwo sein, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Aber der Teufel ist hinter uns her und versucht uns umzubringen. Der Teufel wollte nicht, dass du geboren wirst, aber Gott hat es zugelassen, dass du geboren wirst. Der Teufel wollte nicht, dass du groß und erwachsen wirst, aber Gott hat es zugelassen. Der Teufel wollte nicht, dass du verheiratet bist und glücklich bist, Familie hast, Kinder hast und so weiter. Der wollte dich zerstören, aber Gott hat gesagt, ich kenne ihre Anschläge. Und hier dieser Prophet lässt sagen, aber du, Herr, kennst alle ihre Anschläge gegen mich, dass sie mich töten wollen, aber sie können dich nicht umbringen. Wenn Gott will, dass du lebst, du wirst leben in alle Ewigkeit. Er kennt dich, er weiß, deine Feinde, mit denen du heute nicht fertig wirst, er kennt auch ihre Schwäche und er weiß, wer deine Feinde reinlegen kann. Verstehst du? Und ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stab und Stecken trösten mich. Er ruft uns beim Namen. Du bist unverwechselbar. Du bist bei Gott nicht eine Nummer. Beim Finanzamt bist du eine Nummer oder sonst irgendwo. Bei den Akten hier in dieser Welt bist du eine Nummer. Aber bei Gott bist du keine Nummer. Bei Gott bist du mit einem vollen persönlichen Namen. Du bist unverwechselbar. Halleluja. Ich bin stolz, dass Gott mich kennt. Noch bevor mein Vater, meine Mutter mich erkannte und sagte, das ist ein Junge, der wird so und so heißen, bevor sie mir einen Namen gegeben haben, hat Gott mir schon einen Namen gegeben. Und dieser Name steht im Buch des Lebens, von Ewigkeit her. Dieser Name ist also bei Gott bekannt und wenn die Bücher einmal aufgetan werden, werden die Namen verlesen und da wird mein Name, ich werde nicht als Johannes Matutis dort sein, sondern ich habe einen Decknamen. Ich habe bei Gott einen Decknamen, so wie die Spione, wie die Stasi-Leute. Ich habe einen Decknamen und Gott kennt mich mit meinem Decknamen. Wo ich einfach, ja, verborgen bin vor der ganzen unsichtbaren Welt, wo ich einfach, ja, niemand erblickt mich, niemand versteht mich, niemand kann mich greifen. Ich habe diesen verdeckten, verborgenen Namen, einen Geheimnamen mit dem Geheimcode und niemand kommt an diesem Namen bei. Gott kennt dich. Ich habe dich erkannt und ich kenne dich durch und durch. Er weiß alles von dir. Er weiß deine Herkunft, deinen Geburtstag, deinen Spitznamen weiß er auch. Gott kennt uns mit Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Er kennt alle deine Werke. Schau in den Sendschreiben, was dort steht. Ich weiß, was du tust. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Satans Thron ist. Mir brauchst nichts erzählen. Weißt du, wir denken manchmal, wenn wir in Gebet sind und beten, ich muss dem lieben Gott alles erzählen. Wir denken, Gott ist dumm. Gott ist nicht dumm. Gott weiß jede Einzelheit meines Lebens. Was nicht einmal ich selbst weiß. Er kennt mich durch und durch. Deshalb erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine. Also Gott kennt meine Hintergedanken, nicht nur meine Gedanken, sondern er kennt sogar meine Hintergedanken und Hintergedanken. Ist das nicht großartig? Ich kann es gar nicht fassen. So, der Namen. Menschen wollten sich einen Namen machen, wenn ich dann an die Geschichte von Turmbau zu Babel denke. Sie wollten bekannt werden, berühmt werden. Sie wollten groß werden, mächtig und so weiter. Sie wollten, also, dass man in alle Ewigkeit an sie denkt. Sie wollten Eindruck hinterlassen in ihrer Nachwelt. Sie wollten in die Geschichte eingehen, so wie heute die Politiker manchmal sich so Denkmäler setzen oder Gedenkstätten machen an bestimmte Sachen. Aber Gott hat hier in dieser Zeit, als die Babylonier ihr Turm bauten, einen Mann sich erwählt, das ist Abraham, und sagte: Abraham, komm, folge mir nach. Wenn du alles das tust, was ich dir sage, wenn du meinen Weg gehst, werde ich dir einen großen Namen geben. Und du wirst ein Segen für viele Völker sein. Also, Menschen, die sich selbst den Namen machen, ihr Name vergeht. Babylonier, naja, Kauderwelsch, Sprachverwirrung. Und das haben wir bis heute leiden wieder drunter. Und aber Abraham, guck mal, die Moslems neben Abraham als ihr Stammbegründer ihrer Religion, oder die Christen, die Juden ganz besonders, Abraham ist unser Vater. Also, Abraham, ich will dir einen großen Namen geben, wenn du mir folgst, wenn du mir gehorchst. Weißt du, die Menschen haben sich damals so ins Zeug gelegt mit dem Turm zum Babel. Aber was ist daraus geworden? Sprachverwirrung. Die Babylonier, die haben gedacht, wir Einzelne schaffen wir nicht, wir werden kollektiv, wir werden gemeinsam, wir werden große Namen machen. Uns, wir. Und das ist auch heute, was in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist. Die Menschen versuchen, sich selbst einen Namen zu machen. Wir Deutsche, wir. Wenn ich so an Fußball denke oder jetzt, wenn jemand Goldmedaille gewinnt bei der Olympiade. Wir Deutschen haben eine Goldmedaille gewonnen. Nicht wir Deutsche, da war kein einziger Deutscher dort. Nur die, die dort gekämpft haben. Die haben Medaille gewonnen. Aber wir, so dieses Kollektiv, wir. Wir wollen immer imponieren, wir wollen immer was sein, was darstellen, beeindrucken, Aufsehen erregen. Das wollten die Babylonier damals, wir. Wenn ich dann denke, als die Fußball-Weltmeisterschaft war, wir sind Weltmeister. Verstehst du? Nur die 11 Leute, die dort gespielt und gekämpft haben, die sind Weltmeister geworden. Oder was jetzt die Amerikaner sagen, wir sind auf dem Mars gelandet. Wir. Also so dieser Kollektivglaube. Aber was ist das alles so vergänglich? Alles so nebenbei, oder wir wollen einiges Europa, oder wir wollen die Globalisierung, wir wollen das und so weiter, wir wollen uns einen großen Namen machen. Und das ist überall. Der Mensch versucht, weil er selber nicht schafft, weil er selber zu klein ist, zu begrenzt ist, zu schwach ist, versucht er das sich mit zu verbinden, mit zu vereinigen, und dann versucht er im Kollektiv, im Sport, Kunst und Medien oder sonst wo, auch in der Kirche, wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen auch so einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Wenn ich dann an Robert Schuller denke, der wollte sich eine Kristallkathedrale bauen und so weiter. Wunderbar, alles tolle Ideen, Geld gesammelt. Und was ist dabei rausgekommen? Die katholische Kirche hat seine Kirche aufgekauft und jetzt ist er Untermieter bei der katholischen Kirche. Oder an Reinhard Bonnke, der wollte auch das größte Zelt der Welt haben und wollte was Großes sein, in das Buch der Rekorde eingehen und so weiter. Hat auch gehabt, aber dieses Zelt verrottet und vergammelt irgendwo in Afrika. 30 Millionen D-Mark in Sand gesetzt. Wir wollen uns einen Namen machen. Weißt du, aber wenn Gott einen Namen macht, nimmt einen armen Bub, ein armes Mädchen und so weiter und gebraucht ihn auf einer mächtigen Art und Weise, da braucht er nicht große Persönlichkeit. Ich denke nur an Georg Müller oder Lillian Trescher, diese weißen Mutter von Neil, oder Georg Müller, den weißen Vater von Bristol. Gott macht Namen. Gott macht Persönlichkeiten. So wie bei Eltern, oder bei Kindern, Eltern geben dem Kind den Namen. Nicht wir suchen uns den Namen aus, sondern die Eltern suchen den Namen aus. Egal, manchmal kannst du nichts dafür, dass du so komischen Namen bekommen hast. Ich habe einen Bruder mal in Afrika kennengelernt, oder in Afrika, der hieß Fünfter Gang. und habe gefragt, warum heißt du fünfter Gang? Da sagte, weißt du, bei uns, mein Vater hat erzählt, da war ein Missionar, der hat einen Jeep gehabt und immer wenn es richtig so durch den Graben gehen soll, durchs Wasser gehen sollte, hat er immer gesagt, leg den fünften Gang ein. Und das hat mir so gefallen, so dass ich gesagt habe, wenn ich einen Junge habe, der heißt auch fünfter Gang, der soll durchgehen. Aber das ist ein komischer Name. Stell dir vor, du musst rumlaufen, fünfter Gang. Aber Gott gibt uns den Namen, und zwar den richtigen Namen, nicht irgendwo, wovon jemand begeistert ist. Viele geben Namen so von Begeisterung, wenn sie nur irgendeine Königin haben oder irgendein Superstar, Michael oder was weiß ich, was für Namen die da, oder Elvis, so diese Spitznamen oder Künstlernamen. Nein, Gott gibt uns den Namen, der dir persönlich zusteht, nicht was die Eltern möchten, dass es dir gefällt. Die meisten Leute wissen auch nicht die Bedeutung von Namen, was der Name bedeutet. Jeder Name bedeutet in der Bibel was. Jeder Name hat eine Botschaft, eine Aussage. Und bei Gott hat jeder Mensch eine Bedeutung. Deshalb, die Namen sind so wichtig. Ich will dich bei deinem Namen rufen und du bist mein. In England, das ist auch interessant, in England, die farbigen Geschwister, vor allem aus Barbados, Westindien und aus dieser Gegend, die haben auch die Frauen, vor allem Joyce oder Hope, also Schwester Hoffnung, Schwester Freude, Schwester Friede, sind tolle Namen. Aber ob das immer so im Herzen des Menschen aussieht, Friede oder Hoffnung oder Freude, das ist auch nicht ganz gewiss. Gott kennt das Herz und Gott gibt uns den Namen entsprechend unserem Charakter, entsprechend unserer Art, entsprechend unseres Wesens und dergleichen. Also die Art, wie wir wirklich sind, und denn unser Name soll ja auch gleichzeitig ein Programm sein. Nicht nur eine Beschreibung einer Person oder dass nur eine Identität erkannt wird. Nein, wir sollen auch ein Programm haben. Dein Leben hat ein Programm. Du bist wegen etwas da. Etwas Merkwürdiges ist in der Bibel, schon gleich in den ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 2, Vers 20. Da steht es, und der Mensch gab einem jeden Vieh und jedem Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Und es ist interessant, der Mensch gab dem Tier den Namen. Guck mal, Löwe, in allen, fast allen Sprachen heißt Löwe, Löwe oder so ähnlich, die Wurzel ist die gleiche. Also der Mensch gab dem Tier den Namen. Und jetzt kommt er zum Menschen und wie heiße ich denn? Mensch, der Erdling. Und der Mensch war sehr traurig, hier heißt es, aber für den Menschen fand er keine Gehilfen, also keinen Namen. Er fand keinen Namen für den Menschen und so weiter, der zu ihm passen würde. Der Mensch findet keinen Namen, der zu ihm passt. Auch du selber und ich, wir werden keinen passenden Namen für uns selber finden. Der Name muss Gott uns geben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und so weiter. Und wenn wir von Jesus lesen, und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Gott hat den Namen gegeben. Und die Engel haben gesagt, du sollst Jesus nennen und er wird sein Volk erlösen von ihren Sünden. Und die Erlösung beginnt in der Bibel mit der Wiederherstellung unseres Namens. Das Kind braucht einen Namen. Gottes Kind, was bist du? Ich bin Kind Gottes. Das kann jeder sagen. Jeder sagt, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich bin ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Wie würde dich Gott nennen? Wie würde Gott dich nennen? Gott gab Abraham einen Namen. Das war bei seiner Berufung, als er gerufen wurde, komm und folge mir. Und als er anfing, Gott zu dienen, bei den ersten Akten, wo er dann anfing, dem Herrn zu dienen, hat er den Namen bekommen. Und das Interessante ist, Gott hat seinen Namen in den Namen von Abraham hineingebaut. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Oder du sollst nicht mehr Sarah, sondern Sarai heißen, also Adonai. Von diesem Namen Adonai, Gott ist der Herr, hat er immer wieder in den Namen des Menschen eingebaut. Und was Gott heute möchte, er möchte in deinem Namen seinen Namen einbauen. In deinem Namen seinen Namen einbauen. Um meines Namens willen. Verstehst du, wenn du Gottes Namen trägst, dieses Adonai oder Elohim, alles was mit El endet, Israel oder Elia, also wo El vorne oder hinten ist, wo Gott eingebaut ist, der Herr. Gott sprach zu Jakob zum Beispiel, Jakob, du hast jetzt nicht mehr mit Menschen, sondern mit mir gekämpft und gab ihm einen Namen, du bist jetzt Israel, du bist ein Gotteskämpfer. Jetzt kämpft Gott mit dir, also nicht mehr du kämpfst, sondern Gott kämpft jetzt mit dir. Gott gibt uns unseren Namen. Und wichtig ist, dass wir das wahrnehmen. Was bin ich? Ich bin ein Gotteskämpfer. Ich bin ein Vater vieler Völker, wie Abraham, oder Mutter vieler Völker. Viele Menschen möchten, dass sich ihren Namen selber raussuchen und nicht denken nur, oder vererben, so wie der Vater heißt, so heißt auch der Sohn. Wir haben in der Bibel eine Geschichte, der Zacharias, seine Frau ist schwanger, die Elisabeth ist schwanger und die bekommt einen Sohn. Und da steht, während er am Altar dient, im Heiligtum das Opfer bringt, kommt ein Engel und sagt, Zacharias, deine Frau ist schwanger und die wird einen Sohn gebären und du sollst ihn Johannes heißen. Aber Herr, niemand heißt in meiner Familie so. Doch, ich will, dass er Johannes heißt. Und er hat es nicht geglaubt. Er ist stumm geblieben, bis der Junge geboren ist und bis er der Vater auf der Tafel geschrieben hat, wie der heißen soll, Johannes. Dann fing er an, wieder zu sprechen an. Dann bekam er die Sprache wieder. Du siehst, wie der Name bei Gott wichtig ist. Auch dieser Name Johannes in der Bibel. Denn Gott hat einen Plan gehabt mit dem Johannes. Johannes der Täufer. Stellen wir vor, jetzt Zacharias der Täufer. Hätte auch sein können. Nein, Gott wollte mit ihm Geschichte machen. Gott wollte mit ihm einen bestimmten Weg gehen. Gott wollte etwas mit ihm erreichen. Und deshalb hat Gott gesagt, so nennst du, wie ich ihn nenne. Es hat eine große Bedeutung, der Name. Eine große Bedeutung für uns. Und deshalb ist wichtig, wer bist du? Weißt du, anonym. In der Bibel haben wir Leute, anonyme Leute. Aber mit anonymen Leuten fängt man nichts mehr an. Das war ein reicher Kornbauer. Es war ein reicher Mann. Menschen, die nicht glauben, die nichts bewirkt haben. Es war ein Blinder, es war ein Aussätziger oder gleich 10 vielleicht von mir aus. Verstehst? Aber Gott will was ganz Konkretes. Lazarus. Lazarus heißt der Gottvertraute. Und der Gottvertraute wird auch das sehen, was er geglaubt hat. Weißt du, der Antichrist wird in der Endzeit den Menschen alle eine Nummer verpassen. So ein Chip. Und dann kannst du nicht mehr weglaufen. Dann bist du eine Nummer. Und das versucht der Teufel systematisch. Schon diese Personenkennziffer und Nummer und so weiter. Du läufst mit einer Nummer. Von der Geburt bis zur Stunde. Die Schweden tragen das um Hals, eine Kette. Und die meisten Schweden. Und da ist ihre Personennummer aufgeschrieben. Einfacher ist es, in der Hand einen Schiff einzupflanzen oder einen Stirn irgendwie einzuscannen und dann gehst du vorbei, du musst gar nicht mehr viel groß machen, du gehst vorbei und schon weiß man, bist du registriert oder bist du nicht registriert. Ist mal passiert, jemand hat eine Jacke gekauft bei C&A oder Karstadt, C&A und dann geht in einem Laden, ganz anderen Laden, der aber auch mit dieser Firma kooperiert, plötzlich pfeift es und als Dieb wird entlarvt, obwohl diese Person die Jacke gekauft hat und bezahlt hat, aber da ist ein Chip drin. Und die können dich genau verfolgen, wo du hingehst, was du machst und so weiter. Und das möchte der Teufel, das möchte der Antichrist, der möchte diesen Kontrollgeist ausüben und möchte überall die Menschen kontrollieren. Und es kommt der Tag, wo du dich nicht mehr nirgendwo mehr frei bewegen kannst, wo du überall überwacht wirst mit dieser Nummer. Aber Gott sei Dank, Christus kennt uns. Wir sind in seiner Hand geschrieben und niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Wir sind in der Hand Gottes eingraviert, eingescannt. Hinter einem Namen steht immer eine Persönlichkeit, ein Produkt oder was auch immer ist. Es gibt ja Raubkopien. Der Teufel versucht auch nachzumachen. Aber das Original bleibt Original. Du musst deine Identität kennen. Du musst wissen, wer du bist, was Gott von dir wollte. Nicht, was die Menschen aus dir gemacht haben, sondern was Gott wollte. Wenn du einen Namen hörst, Cäsar, das ist so ein Inbegriff von Kultur, Stärke, Macht und Reichtum. Oder Kleopatra. Hör diesen Namen nur und dann weißt du, aha, das ist Schönheit, Weiblichkeit, das ist Verführung, das ist Selbstbewusstsein. Also verkörpert all diese Dinge. Und was bist du eigentlich? Was verkörperst du? Was für ein Inbegriff ist dein Leben und mein Leben und unser Leben? Wir haben auch eine Identität in dieser Welt von Gott aus gesehen. Wenn Gott einen Menschen umbenennt, wenn Gott einem Menschen begegnet, dann ist er eine verwandelte Kreatur, eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Weißt du, der Teufel versucht immer wieder uns was unterzujubeln. Das bist du gar nicht. Du bildest ja nur ein, du redest nur ein. Du bist Bruder Freude oder Bruder Hoffnung oder deine Art auch. Wir sind Zeugen Jesu Christi, aber wir haben eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Bei uns hat sich vor Jahren drüben in der Kirche ein DDR, also von Neues Deutschland, ein Reporter, Redakteur sich bekehrt. Und dann kommt er eines Tages zu mir und sagt, du Bruder Matutis, ich habe ein Problem. Warum redet ihr immer Petrus, Paulus, Johannes, Markus? Warum haben die keinen Familiennamen? Weißt du, wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind in der Familie Gottes, wir sind privat, wir unterhalten uns per Du, wir sind Brüder. Wir sind nicht Sie Bruder, sondern wir sind Kinder Gottes und wir brauchen keinen Namen. Und wenn du Petrus sprichst, brauchst du gar nicht viel machen, nachdenken. Du weißt ganz genau, wer das ist. Das ist der Mann, der ins Wasser gesprungen ist, aus dem Boot gestiegen ist und der es einfach ein bisschen den Mund so voll genommen hat an mancher Stelle. Und dieser Petrus, Herr, und wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Wir haben so ganz tolle Geschichten von Petrus. Oder muss nur Paulus sagen. Und dann weißt du ganz genau, das ist der große Apostel der Heiden, Paulus. Ich habe neulich vor Jahren habe ich mal an der Kirche an der Tür gestrichen. Dann kommt so ein großer Köter und meint, oh, ein Hund, Entschuldigung. Er will das Tier nicht beleidigen. Was kann das Tier, wenn das heißt Hund oder Köter? Also, großer Hund, der kam vorbei. Und dann schmeißt er was und sagt, Nero Pax. Hab ich gesagt, wie heißt der Hund? Nero. Und ich war erstaunt. Also, böse Menschen. Keiner will so einen Namen wie Nero heißen, Paulchen, aber Peter oder Johannes, das wollen alle heißen so. Aber Nero, so ein Verbrecher, der die Christen verfolgte und so weiter. Kein Mensch will Nero heißen, nur noch den Hunden gibt man Namen Nero. Nero Pax. Das ist also, ist auch Programm, ist auch ein Gedanke da hinten, also was Gutes. Oder wenn du hörst, Teufel. Mir ist mal passiert, wir haben in der Gemeinde einen Bruder gehabt, der hieß tatsächlich Teufel. Und dann hat der Pastor aufgerufen, Bruder Teufel, würdest du mit uns beten? Der Name, weißt du, ich will etwas über den Namen sagen. Weißt du, der Name kann lustig sein, kann Schmach und Schande auf einen bringen. Ein Name kann einen guten Ruf haben. Ein Name kann einen schlechten Ruf haben. Wie würde Gott dich nennen? Teufel, würdest du für uns beten? Ja, aber viele Menschen heißen so. Oder stell mal vor, was wäre passiert, wenn sich der Hitler nicht sich umbenannt hätte. Der Hitler hieß ja Schinkelhuber früher. Verstehst du, dann hätten sie Heil Schinkelhuber gerufen. Die ganze Nation. Nein, der Name. Und hier diese Frankfurter Allee bei uns in Berlin, die hieß zeitlang Stalinallee, früher hieß sie Hitlerallee. Weißt du, die Namen wurden umgenannt und mit Namen, oft wollen sich die Menschen mit den Namen nicht mehr identifizieren, die wollen nichts mehr zu tun haben. Ich kenne also Männer, also meine Seelsorge kam jemand und sagte, Bruder Matthäus, was hältst du davon? Ich heiße Adolf. Und der wollte nicht mehr Adolf heißen, weil der Adolf in Verruf den ganzen Namen gebracht hat. Mit wem identifizieren wir uns? Mit wem stimmen wir überein? Ist das wirklich, können wir sagen, damit bin ich einverstanden? Jesus, wer möchte nicht Jesus heißen? In Spanien habe ich ein paar Leute kennengelernt, die heißen Jesus, Maria und so weiter. Sind also diese Namen, also besondere Namen, auch Männer. Namen, die haben etwas besonders an sich, eine Bedeutung, etwas zu sagen. Oft sind es Decknamen, diese Namen, die wir haben. Und hinter dem Namen steckt dann etwas. Hinter Petrus, hinter der Botschaft Petrus steckt etwas. Und der Herr hat sogar den Petrus umbenannt. Und du sollst nicht mehr Kephas heißen, sondern du sollst jetzt Petrus heißen, der Fels. Oder du sollst jetzt nicht mehr Simon Jona heißen, sondern du bist jetzt der Fels. Also Gott hat ihn umbenannt. Obwohl Petrus es damals gar nicht war, so ein stabiler Kerl. Petrus war sehr wankelmütig, sehr hin und her bewegt. Aber Gott gab ihm den Namen, du bist Petrus. Warum? Wer den Namen trägt, der soll auch dem Namen entsprechend leben. Und das ist ganz arg wichtig. Alexander der Große, der war stolz auf seinen Namen, Alexander. Und da kommt ein Deserteur, wird gefangen, der einfach geflüchtet ist aus der Armee und wird jetzt vor Alexander den Großen geführt und fragt, wie heißt du? Alexander! Sagt er, schäm dich! Schäm dich! Entweder du legst den Namen sofort auf der Stelle ab oder du bist ein toter Mann. Ich werde nicht zulassen, dass einer, der Alexander heißt und ein Deserteur ist. Das kann man auch auf Christen anwenden. Ein Feigling, ein Weichling. Verstehst? Wir tragen Namen Christ und sind die größten Feiglinge. Wir tragen den Namen Christ und sind Deserteure. Wir fliehen und laufen davon und verstecken uns, wir schämen uns. Und so. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Es geht um den Namen. Du musst nur Jesus sagen. Und wenn du den Namen Jesus aussprichst, weißt du, was da passiert? Da gehen entweder Jalousien hoch oder Jalousie runter. Der Name Jesus. Name besitzt Individualität. Man erkennt sofort eine Persönlichkeit. Man nimmt es entweder an oder lehnt es ab. Der Name ist sehr wichtig in der Kommunikation, vor allem wenn man redet und so weiter. Beim Namen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du wirst gemeint, nicht irgendjemand, die Nachbarin oder die Tante, der Onkel, der Schwiegervater oder Onkel oder Schwiegermutter. Du bist mit diesem Namen, der du diesen Namen trägst, bist gemeint. Der Name ist das Kernsignal. So, ach, du hörst diesen Namen und schon ist, da weißt du, du musst jetzt nur irgendeinen besonderen Namen nennen. Frau Merkel. Verstehst? Obwohl es viele Merkel gibt. Aber die Frau Merkel, die Bundeskanzlerin. Name ist also auch wichtig, wenn jemand bekannt ist, dann weiß man sofort, wo man es einordnen kann. Wenn du deinen Namen, wirklich den Namen Jesus Christus in deinem Leben hast, wie Abraham, wo dieser Adonai, der Herr, mittendrin ist in seinem Namen, dann kannst du ganz genau einordnen, aha, da war einer, der sich unter Gott stellte, der Gott nachfolgte, der auf Gott hörte. Und jeder Name hat eine Bedeutung, ist ein Begriff. Ich meine jetzt nicht unseren irdischen Namen nach dieser Art und Weise, wie wir gewohnt sind. Gott denkt ganz anders und Gott sieht das Herz. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz, die Motive. Verstehst? Vielleicht würde Gott so manche Schwester oder so manchen Bruder Schlappmaul nennen. Weil es immer redet und tratscht über alle Leute, was auszusagen hat. Schlappmaul, Schwester Schlappmaul oder Bruder Schlappmaul. Ja. Also diese Namen, die vom Charakter, von Art, von Weisheit oder so wie die Indianer, weißer Mann. Gott sagt, fürchte dich nicht. Und jetzt kann es losgehen. Wenn du von Gott weißt, ich bin bei seinem Namen genannt, ich bin in seinem Willen, nach seinem Willen, nach seinem Programm, nach seiner Art. Gott hat mich erwählt und sagte, den will ich und niemand anders, nur den oder die will ich. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, heißt es. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, bei deinem. Und ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass du vor Gott weißt, wer du bist. Was nicht einmal deine Mutter, dein Vater weiß, aber Gott weiß es, wer du wirklich bist. Wenn du einen Namen hast, dann brauchst du keine Angst mehr haben, denn du bist nicht mehr namenslos, kannst nicht mehr verloren gehen. Du bist registriert. Du bist bei Gott registriert. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Dein Name steht im Buch des Lebens. Deshalb heißt es auch einmal in der Bibel, freut euch nicht so sehr, dass die Teufel euch untertan sind, dass ihr Zeichen und Wunder wirkt, dass ihr weissagen könnt und das, sondern freut euch am allermeisten, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das heißt was. Das heißt was. Das heißt was. Dass dein Name im Himmel angeschrieben ist. Wenn du deine Augen zumachst, du weißt, ich bin registriert. Ich bin nicht ein Namenloser, ein reicher Mann oder reiche Frau oder reicher Kornbauer. Nein, ich bin irgendwie jemand. Ich bin nicht anonym. Ich weiß, wer ich bin, wo ich hingehöre. Weißt du, wenn du einen Namen hast, dann weißt du auch, wo du hingehörst. Dem Namen kann man zuordnen. Der kommt aus Süddeutschland, der kommt von Norddeutschland. Das ist ein Jude, das ist ein Zigeuner, das ist ein Amerikaner. Smith. Und dann war das irgendwie, seine Vorfahren sind irgendwie Schmieden gewesen, ausgewandert aus wahrscheinlich Schwabenland. Also, oder du kommst von Schottland oder Irland, wenn er heißt McCartney. Also man weiß dann sofort, dem Namen nach kann man sofort einen zuordnen, wo er steht. Und Geschwister, ist so wichtig, dass Gott uns zuordnen kann, wo wir stehen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, wo er dich zuordnen kann. Oder wenn so Gonzales, das sind Juden, die von Israel nach Spanien ausgewandert sind und dann Gonzales und so diese Leute, oder Matutis. Matutis kommt irgendwie aus Griechenland, dann kann man schon die Geschichte zuordnen. Obwohl wir ganz woanders herkommen, von der anderen Seite, aber die Ursprünge sind ganz woanders. Also, wir können uns vorstellen dann, was die Geschichte ist. So, wir haben dann plötzlich eine Geschichte hinter uns. Wir sind nicht mehr geschichtslose Wesen, gesichtslose Wesen. Wer keine Geschichte hat, hat auch kein Gesicht. Es gibt so viele anonyme Persönlichkeitsprofile. Der Lahme, da saß ein Lahme, da saß ein Aussätziger, ein Bettler. Weißt du, es gibt auch anonyme Bestattungen und dann oft ist so, dann niemand weiß, wo du liegst, niemand weiß, wer du bist. Keiner geht hin zu deiner Stätte oder zum Pilger und pilgert hin oder und so weiter, wo dein Grab ist. Niemand erinnert sich an dich. Und das ist sehr traurig, wenn sich niemand an dich mehr erinnert. Keiner denkt mehr. Also manchmal ist es ganz schlimm, wenn Leute dann einen total vergessen, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber der Name, wenn der Name irgendwo steht, eine Straße, so Schillerstraße. Und viele leben unter einem falschen Namen. Das gibt's auch. Sie nennen sich Christ und sind kein Christ. Sie sind Schmied und sind keine Schmiede. Oder sie sind Schneider und sind keine Schneider. Wie heißt es in der Offenbarung einmal, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Weißt du, Gott sieht uns, ob wir wirklich leben, ob wir wirklich echt sind oder wirklich da sind oder ob wir nur so Scheinnamen haben. Man kann auch schöne Namen kaufen, so ein Adel von. So viele möchten gerne so von sein oder Titel sich kaufen. Es ist wichtig, dass man sich zuerst mal selber findet. Wer bin ich in der Gegenwart Gottes? Und wenn du mit dem Herrn redest, von Angesicht zu Angesicht, dann wirst du hören, wie der Herr mit dir redet. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Für mich war das erstaunlich und sehr ergreifend. Ich bin als junger Bursche, junger Christ. Ich habe abends meistens draußen, bin ich am Baggersee zum Beten gegangen, zum Baggersee gelaufen und mich bewegt und auf dem Fahrrad manchmal oder wie auch immer, meistens bin ich auch zu Fuß dann einfach gelaufen und gebetet und plötzlich höre ich eine Stimme, Johannes! Habe ich gedacht, hier war doch niemand, hier ist doch niemand. Und nochmals, zweimal meinen Namen gerufen, aber das ging mir durch Mark und Bein, obwohl ich wusste, hier ist niemand da. Niemand kennt mich. Das ist ein paar Kilometer von zu Hause weg. Aber Gott kennt mich. Gott kennt mich, Johannes. Und du weißt auch ganz genau, wenn du was Schlimmes tust. Nur ein Beispiel. Wenn du nicht richtig bist. Johannes, was machst denn du da? Das ist die Stimme des Gewissens. Dein Gewissen kennt den unsichtbaren Namen, diesen verborgenen Namen, den du wirklich hast. Johannes, was machst du? Du wirst plötzlich, kriegst du plötzlich schlechtes Gewissen. Du wirst angesprochen. Und Gott spricht dich an. Also, wie du auch immer bist und wie du auch heißt und wie du auch aussiehst. Weißt du, Gott kann dich manchmal auch ganz anders ansprechen mit irgendeinem komischen Namen. Also du faule Sau. Steh mal auf. Verstehst du? Tu mal was. Und leb nicht im Schmutz und wühl nicht im... Weißt du, Gott kann auch so ansprechen. Weißt du, wenn der Herr redet, das kann manchmal durch Mark und Bein gehen. Bin ich's gemein? Bin ich das? Ja. Schlappmaul. Genau so. Weißt du, der Name geht wie ein roter Faden mit uns. Dieser Name, den Gott uns gegeben hat, den Gott in unser Leben versucht einzuarbeiten. Er sagt, ich möchte in deinem Leben sein, ich möchte in deinem Leben eingearbeitet sein. Und dieser rote Faden möchte durchgehen. Und das ist Qualität. Der rote Faden kommt von den Engländern, wenn sie dann ihre Ware, ihre Stoffware verkauft haben. Und dann hat man genau hingeguckt, ist da der rote Faden. Wenn der rote Faden nicht da war, ist es keine echte Ware. Und Gott will echte Ware haben. Und roter Faden. Und dieser rote Faden, dieser Name, dieser persönliche Name, den nur du kennst. Nicht nur, dass du einen Namen hast. Viele haben Namen. Manche haben sogar 5 Namen. Hier in Lobetal, in den Budelschwing-Anstalten, da kommt mal der deutsche Kaiser zu Besuch und besucht da ein paar Leute, die im Garten arbeiten, und da ist einer, ein Verrückter, man sagt Verrückter, aber Verrückte sind nicht verrückt. Meistens sind die normalen Verrückter in Wirklichkeit. Aber da hackt einer so Verrückter, und da kommt der Kaiser und sagt, klopft auf die Schulter, ich bin, und weißt du, wer ich bin, und so weiter, und dann sagt er, ich bin der und der, dann hackt er weiter. Und dann, der Mann schaut nicht auf, schenkt keine Beachtung, weil er sagt, erzählt da wie viele Namen, 3, 4, 5, 6 Namen, was der erzählt, was er da ist. Als er das dritte Mal wieder klopft und sagt, weißt du nicht, wer ich bin? Dann steht er auf, Bruder, beruhige dich, bei mir hat es auch schon so angefangen. Bei mir hat es auch so angefangen. Weißt du, bei den meisten Leuten, die verrückt und wahnsinnig werden, da fängt es die Jagd nach Titel, nach Anerkennung, so wie die Leute von Babylon. Die wollen große Namen bekommen, ich bin der und der. Und was ist aus dem deutschen Kaiser geworden? Ist abgedankt und nach Holland abgehauen. Das war das Ende. So hat es bei mir auch angefangen. Also, bei jedem, der wirklich aus der Gnade Gottes fällt, aus der Hand Gottes fällt, der sucht nur Titel, nur Anerkennung, nur Orden, nur Ruhm, möchte ganz groß rauskommen. Ich kenne Leute, unsere Freimaurerbewegung, kenne Leute, die geben früher also von Heilbronn, weiß ich noch. Da geben sie 1 Euro in der Kaffeekasse, wenn ihr Name einmal in der Zeitung gestanden ist an dem Tag. Und je öfters, desto öfters geben sie da in der Kaffeekasse D-Mark war es damals. Also die wollen, und die sind, die gieren, die Freimaurer, all diese Illuminatis und all diese Verschwörer, die irgendwie was Großes machen wollen, Geschichte machen wollen, die geilen fast, die wollen, dass ihr Name im Fernsehen erscheint, dass ihr Name in Zeitung erscheint, im Radio erwähnt wird und so weiter, dass sie immer wieder erwähnt werden. Ihnen ist der Name wichtig. Und wie schnell ist der Name kaputt gemacht? Durch irgendeinen Fehltritt? Was nützt der Name bei Menschen? Was nützt der menschliche Ruhm? Wie würde Gott dich nennen? Was für einen Namen hast du bei Gott? Wie würde Gott dich heute Nachmittag ansprechen? Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Weißt du, Gott will nicht nur deine Seele erlösen und nicht nur dein Geist und nicht nur dein Leib. Gott muss auch deinen Namen erlösen. Auch dein Name braucht Erlösung. Sagst du, wieso? Mein Name ist doch gut. Nein, dein Name braucht Erlösung. Zur Erlösung gehört die Wiederherstellung deines Namens. Und deshalb war das Erste, was Gott mit Abraham und mit Jakob gemacht hat, hat einen Namen gegeben. Der wurde umgetauft. Der wurde umbenannt. Warum brauchst du einen neuen Namen? Denn du bist in so viele Skandale verwickelt. Was sagst du bitte? Man hat dir so viele Etiketten verpasst. Thomas der Zweifler, Lilie die Faule, oder was weiß ich, was die Leute für Namen dir schon gegeben haben, so zugeschmissen. Also, weißt du, gute Namen und schlechte Namen, was die dich, wie dich verleumdet haben, dich falsch angeredet, dich ausgelacht haben, komische Spitznamen gegeben. Weißt du, als ich junger Christ war, ich habe gesagt, ich trinke kein Bier in der Vesper Milch getrunken, haben sie mir den Namen Milchapostel gegeben. Verstehst? Also Spitznamen. Weißt du, du bist vielleicht in Verruf geraten durch die Sünde. Lügner, Gauner, Lump, Sufki, Ehebrecher, Dieb, Faulpelz oder Scheinheilige, was weiß ich. Weißt du, und diese Namen müssen gereinigt werden. Du musst mir diesen Namen ablegen. Der Name ist bekleckert und angekratzt. Und deshalb, Gott sagt, ich will dir einen neuen Namen geben, den nur du kennst und sonst niemand in dieser Welt. Weißt du, wie oft bist du angeklagt worden, beschuldigt worden und du weißt es ganz genau, das habe ich nicht getan. Aber du bist beschuldigt worden. Dein Name ist beschmutzt und besudelt, in welcher Form auch immer. Darum mag dich niemand vielleicht und gehen die Leute aus dem Weg und sagst, ich verstehe nicht, warum gehen die Leute mir aus dem Weg, weil dein Name beschmutzt wurde. Weißt du, dann wollen die Leute plötzlich mit dir nichts mehr zu tun haben. Bist du Raufbold oder Schwätzer oder ja, was weiß ich alles, was so in der Bibel alles steht als Sünde. Warum, weißt du, und darum sagen, ja, wenn ich mit dieser Person mich verbinde, dann geht's mir schlecht. Dann werden sie noch abergläubisch. Also mit diesem beschmutzten, sündigen, dreckigen Namen kommst du nicht in den Himmel. Weißt du, solange da irgendwo noch ein Makel an deinem Namen anklebt, irgendein Makel, kommst nicht in das Reich Gottes. Deshalb, wir müssen gewaschen und gereinigt sein durch das Blut Jesu Christi. Und vor allem, mein Name, freut euch. Nicht, dass euch die Teufel untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Das ist das Größte. Ein makelloser Name, fehlerfreier Name, ein reiner Name, den Gott gereinigt hat. Also es gibt schreckliche und verdorbene Namen und Gott will dich von diesen verdorbenen, verrufenen Namen befreien. Gott gibt dem schlimmsten Sünder einen ganz neuen Namen, dem schlimmsten Sünder. Der schlimmste Sünder bekommt einen neuen Namen. Er sagt, jetzt bist du meins. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Er gibt dir ganz neuen Titel. Dann bist du nicht mehr Herr oder Frau, du bist mein Sohn. Auf dir ruht mein Wohlgefallen. Gott ist unser Vater, er adoptiert uns und er gibt uns seinen Namen. Dein Name wird gereinigt. Und dann, wenn jemand kommt und sagt, ja, weißt du nicht, was du bist? Und sagst du, nee, das hast vielleicht mal einen so gegeben, der hieß mal so, aber jetzt heißt er nicht, ich bin jetzt eine neue Schöpfung. Wenn du den neuen Namen annimmst, dann spaltest, dann trennst du dich von dem alten ab, wie abgeschnitten, das ist alles vorbei. Du bist nicht mehr der und der, sondern du bist was ganz Neues, was ganz Besonderes vor Gott. Du bist nicht mehr das, was die dich geheißen haben. Weißt du, die Welt kennt dich nur nach dem alten Leben, nach deiner alten Vergangenheit, nach der alten Geschichte. Du warst ein Zauberer. Du warst ein Magier, du warst ein Wahrsager, du warst ein Kartenleger, du warst ein Horoskopleser, du warst, was weiß ich, was du alles warst. Du warst ein Götzendiener. Aber jetzt hast du diese Namen alle abgelegt, das bist du nicht mehr. Jetzt ist der Herr in deinem Namen drin, eingebunden. Es ist dieser rote Faden in dir. In diesem Namen, so heißt es auch mal von Jesus, in diesem Namen müssen sich alle Knie beugen und alle Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Dieser Name ist jetzt in deinem Namen. Eigentlich solltest du heißen Jesus Johannes. Jesus Marie. Jesus Karl. Weißt du, zuerst Jesus als Vorzeichen. Und wenn wir dieses Vorzeichen in unserem Leben haben, sind wir eine neue Schöpfung. Gott sieht in dir nicht mehr den alten Johannes, sondern Gott sieht in dir Jesus. Und er spricht dich mit Jesus an. Und dann meldest dich. Jesus Johannes, wo ist er? Und deshalb, die Christen wurden Christen genannt, weil sie so lebten, wie Christus war. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an und er liebt das Innere des Menschen. Gott kommt zu Gideon eines Tages, Richter Kapitel 6, Vers 12. Gott kommt zu ihm und sagt, du streitbarer Held. Guck mal, er sagt nicht Gideon, sondern du streitbarer Held. Du sollst Israel befreien von den Midianitern. Du streitbarer Held. Aber bitte, guck mal, was der Gideon dann sagt, Kapitel 6, Vers 12 in Richter. Aber Verzeihung, mein Herr. Aber wenn der Herr wirklich mit uns ist, warum trifft uns das Unglück und so weiter? Aber Verzeihung, Herr. Da kann es gar nicht glauben, dass Gott gerade ihn anguckt, gerade ihn herausruft. Du streitbarer Held. Gott redet dich ganz anders an. Ganz direkt, so unmissverständlich, so ganz klar, prophetisch. Du streitbarer Held. Gott geht nicht auf die augenblickliche Situation, was gerade ist. Deshalb vergiss deine augenblickliche Situation, wo du bist, Versager. Also Gott wird dich nicht als Versager ansprechen, sondern als Überwinder. Du Überwinder, du streitbarer Held. Weißt du, der Gideon drescht in dieser Mulde, wo es eigentlich unmöglich ist zu dreschen, drescht er das sein Gerste, aber Gott sagt, du streitbarer Held. Gott spricht immer prophetisch. Gott wirft uns nicht unsere Sünden vor. Also wenn Gott mit uns redet, guck mal, der hat Gideon nichts vorgeworfen, der hat niemandem was vorgeworfen, auch Petrus nichts vorgeworfen, auch Paulus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Stell dir mal sowas vor, vom Himmel eine Stimme. Saul, Saul. Gott kennt diese Leute mit Namen. Zachäus, komm runter. Und ganz persönlich, Gott ruft uns ganz persönlich und er ruft uns bei unserem Namen. Und solange dein Name nicht genannt wird, vergiss alles. Weißt du, nicht, also wer möchte Jesus nachfolgen? Alle wollen nachfolgen. Aber Gott muss dich persönlich ansprechen. Das Rema-Wort, das Wort Gottes musst du dir persönlich ergeben. Du bist es gemeint. Der Teufel spricht immer pauschal. Bist du Gottes Sohn? Er sagt nicht den Namen. Bist du Gottes Sohn? Weißt du, er versucht immer so hintenrum zu reden, aber niemals mit der Wahrheit oder direkt und persönlich. Gott schaut niemals zurück. Er klagt niemals an. Er schaut nicht auf unser Versagen, was wir sind. Simon, Simon, Satan begehrt euch, das weiß er ganz genau. Aber er sagt, ich habe dich gemacht zu einer Säule in meinem Haus. Gott redet anders, als unsere Gefühle reden. Deshalb, deinen Namen kannst du nicht nach deinem Gefühl festlegen. Ich fühle. Dann müsste ich mich Schwächling fühlen oder kränklich oder gebrechlich oder was weiß ich, sündig, elend. Wenn Gott spricht, werden wir gerufen in seine Gegenwart, dann hat er mit uns was vor, dann beginnt ein Programm mit unserem Leben. Wir werden geboren für ein Programm. Wir sind hier auf dieser Erde, den Willen Gottes zu verwirklichen. Gott beruft Menschen. Er sagt, was wir sein werden sollen und sind eigentlich schon von ihm aus in seinem Plan. Wir sollen seine Krieger, seine Helden, seine Überwinder, seine Sieger werden. Wir sollen Heilige sein. Der Heilige Geist macht zu uns zu Heiligen. Gott spricht also, streitbarer Held, Gideon, streitbarer Held. Stell dir mal vor, du bist Feigling, versteckst dich, wagst nicht heraus, steckst den Kopf nicht raus, hast Angst, es könnte scharf geschossen werden. Gott sagt zu dir das, was vielleicht niemand zu dir bisher gesagt hat. Was sich niemand getraut hat zu sagen. Der denkt, das ist nicht wahr. Aber Gott sagt dir gegenüber, dem Mensch, dem Fleisch gegenüber, fast eine Lüge. Gott sagt, du streitbarer Held, obwohl es nicht so ist, wie es ist. Gott sagt dir ganz was anderes. Wie er dich sieht, wer dich haben will, was er aus dir machen kann, du streitbarer Held. Also, nenn dich so, wie Gott dich nennt. Weißt du, das hat der Gideon nicht einmal vermutet oder nicht einmal gedacht, dass er das wäre. Ich bin der Kleinste, der Geringste und so weiter. Gott benennt die Seinen, er verändert die Geschichte unseres Lebens. Und plötzlich, von dem Moment, läuft die Geschichte ganz anders, egal bei wem. Da ist die Persönlichkeit wieder anders. Was? Ich bin ein streitbarer Held. Plötzlich kriegst du Kraft in den Knochen. Plötzlich kannst du stehen. Mir ist es aufgefallen, wo ich jetzt den Timotheusbrief bearbeite, die Männer sollen an allen Orten heilige Hände aufheben. Die Christen und die Heiden, die Juden und die Heiden, die neigen ihren Kopf, wenn sie beten, die schauen immer auf den Boden. Aber die Christen sollen die Hände hochhalten und nach zum Himmel aufschauen. So sollen die Männer an allen Orten beten. Also die Christen waren total anders. Die Christen haben nicht wie die Juden gebetet und nach unten geguckt, die Erde angeguckt, die Steine angeguckt und das, was nicht ist, angeguckt, sondern sie haben den Himmel angeguckt, die Verheißung Gottes, die Herrlichkeit Gottes und die Hände hochheben. So konnte jeder sehen, jetzt betet ein Christ und kein Jude und kein Heide. Also die Christen sollten aus ihrer Haut rausgehen. So waren die Urchristen. Natürlich, die heutigen Christen haben sich den Juden angepasst und den Heiden angepasst. Die gucken alle nach unten. Wir senken unser Haupt. Weißt du, der Teufel möchte, dass du deinen Kopf senkst. Aber die Bibel sagt, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Kopf hoch, Hände hoch. Das ist die Art, wie die Christen beten. Die Urchristen gebetet haben. Und wir sollen wieder zum Urchristentum zurückkommen. Und das ist auffällig. Verstehst du, wenn du mit emporgehobenen Händen betest? Wenn jemand so betet, fällst du gar nicht auf in der Masse. Aber wenn einer seine Hände streckt, fällst du aus der Masse auf. Da stehst du wie dieser Sadrach, Mesach und Abednego, diese drei Männer in Babylon. Die sind nicht niedergefallen auf ihre Knie, die sind gestanden. Heilige stehen und heben ihre Hände hoch. Geschwister, denkt drüber nach. Wie sieht Gott uns? Und Gott schaut, ist es ein Feigling, der sich nur bückt und vielleicht nach links und rechts guckt? Oder steht er da mit einem emporgehobenen Haupt? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe dich erlöst bei deinem Namen und du bist mein. Gott gibt uns seinen Namen, gibt uns seine Identität. Und wir sprechen in seinem Namen. Wir reden, aber wir sprechen in seinem Namen. Das, was er uns gesagt hat und wie wir heißen, was wir sind. Und deshalb freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind und dass wir dort im Himmel Buch geführt werden. Weißt du, da steht unter Matthäus und nach hier ganze Rubrik, was er alles getan hat, was er nicht getan hat und so weiter. Das ist ja vollkommen egal, was er nicht getan hat. Das wird der Herr mit seinem Mangel ausfüllen. Aber da wird Buch geführt über jedes Wort, jedes unnütze Wort und jedes nützliche Wort. Da wird Buch geführt. Freut euch, dass wir im Himmel registriert sind. Dir kann nichts passieren. Du bist angemeldet. Du bist schon im Himmel, wirst im Himmel erwartet. Auf deinen Namen sind die Akten schon bereitgestellt, alles vorbereitet. Gott redet zu uns und er will uns vom Himmel her die Sicherheit geben. Weißt du, die irdischen Bücher gehen kaputt. Auch selbst wenn es CDs sind und was auch immer ist, die werden eines Tages alles vergehen. Egal, wo du bist, aber wenn Gott dir einen Namen gibt, ist es im Himmel angeschrieben. Es ist unvergänglich. Du hast einen ewigen Namen. Und ich will ihm einen großen Namen geben. Und er soll Vater vieler Völker sein, Abraham. Bei Jesus sprach Gott vom Himmel und hat sich offenbart und sagt, das ist mein lieber Sohn, auf dem ich mein Wohlgefallen ruht. Jesus ist sein lieber Sohn. Engel haben diesen Namen besungen. Und deshalb ist es wichtig, dass du diesen Namen annimmst. Paulus hat auch seinen Namen umgenannt. Der war zuerst Saulus, aber als der erste, Paulus Sergius, der erste Konsul da in Zypern geheilt wurde und bekehrt wurde und gläubig wurde, hat er den Namen angenommen. Der Herr ist mit mir. Gott wirklich. Nach den Taten Gottes kannst du dein Leben bemessen. Und dein Leben so finden, also, das kristallisiert sich in meinem Leben raus. Herrlichkeit, Gnade, Freude, Friede und all diese Dinge summieren sich. Also kann sagen, ich bin Paulus. Jetzt bin ich nicht mehr der Saulus, der Kleine. Jetzt bin ich Paulus, der Große, vor dem Herrn, den der Herr gebraucht hat. Weißt du, bei seiner Bekehrung wurde er ein auserwähltes Werkzeug. Das letzte große Gebot von den 10 Geboten heißt es, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Und da versündigen sich die meisten Christen. Sie reden Blödsinn. Sie reden so viel Negatives über sich selbst. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich schaffe nichts, ich werde nichts, ich komme zu nichts. Mir gelingt nichts, mir klappt nichts. Das ist alles Lüge. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Wir sollen uns nur ein bisschen anstrengen. Wir sollten nur den Herrn in unseren Namen, in unser Dasein hineinziehen. und einkalkulieren und einplanen und einrechnen und einbauen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Was sagst denn du? Was sagst du von dir? Sag nichts über dein Leben, was dir nicht zusteht. Dir steht der ganze Himmel zu. Jesus sagt, ich gebe euch himmelreich Schlüssel. Überleg einmal, was an deinem Schlüsselbund alles dran hängt. Nicht nur der Schlüssel, sondern da hängt Autorität und Vollmacht. Ja, ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Johannes, der Täufer, wurde einmal gefragt, wer bist du? Bist du Moses? Bist du Jeremia? Bist du der Propheten einer? Weißt du, der hätte sagen können, ich bin der Größte von allem. Und er war auch, Jesus sagt sogar, der Größte von Menschen geboren ist der Johannes der Täufer. Und der Kleinste auch, zugleich, weil er im Alten Testament noch war. Was sagt Johannes? Ich bin nur eine Stimme eines Predigers, der dem Herrn den Weg vorbereitet. Du siehst also, er hat seine Identität gefunden. Ich bin nur eine Stimme, ich bin nicht irgendjemand. Ich bin kein Jeremia und kein Moses und kein Heiland. Ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und du sollst ihn Johannes nennen. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 17, das ist für die Pergamon-Gemeinde, da heißt es, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben. Wer überwindet, der hat einen Stein, einen weißen Stein, und auf diesem Stein ist dein Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Also diesen Namen kennt niemand. Also du bist so in Gott verschlossen, in Gott verborgen, in Gott eingraviert, dass nur du den Namen kennst, wie du wirklich heißt, weil nur Gott kennt. Denn wenn du den Namen kennen würdest, wäre Gott nicht mehr allwissend. Aber weil du es nicht kennst, weil die anderen es nicht kennen, wie heißt du? Wie heiß ich? Du kannst von mir denken, was du willst. Und deshalb ist es auch Schnuppe von mir, für mich, was du von mir denkst. Das ist mir vollkommen egal. Ich kann mich dafür nichts kaufen und ich habe auch nichts davon. Aber Gott weiß, wer ich wirklich bin. Gott weiß meine wahre Identität. Den weißen Stein, das heißt also, dieser Stein ist geläutert, rein, das ist also wie ein Kristall, mehr wie ein Kristall. Solche Steine gibt es nicht, dieser weiße Stein, ich werde dir einen weißen Stein geben. Und auf diesen Stein ist dein Name eingraviert, in Stein gehauen. Stell dir mal vor, das kannst du nicht mehr auslöschen, was mal in Stein ist, das ist in Stein eingraviert. So, und der kennt nur den, nur dieser kennt diesen Stein, der ihn hat, der dem zusteht, der würdig ist. Also nicht nur, dass er verdient hat, sondern nur der Herr gibt es. Weißt du, wenn es auf dem Papier dieser Name stehen würde, das kann einer vernichten, kann vergilben das Zeug alles und kann verbrennen oder was auch immer ist. Aber dieser Stein, den bekommt nur der, der wirklich überwindet, der das alles schafft, was Gott sagt, was Gott hier verlangt hat. Und Pergamon, in dieser Stadt, da war es Magie, Zauberei, Kaiserkult, da war sogar der Thron Satans. Und gerade diese Menschen, vielleicht sind das wir Berliner, wir haben ja auch den Pergamon-Altar hier. Weißt, und diese Menschen bekommen diesen weißen Stein, wo ihr Name draufsteht. Und Geschwister, wenn Menschen in die Ewigkeit gehen, die bekommen einen Namen von Gott, den nur Gott kennt. Und die werden bei diesem Namen gerufen. Und wenn Gott sagt, wenn Gott meinen Namen, diesen verborgenen Namen, diesen geheimnisvollen Namen ruft, dann muss ich gehen. Mal tut es, bleibt noch lange da. Aber der Name muss gehen, denn und der ist dann bei Gott. Und Gott hat diesen Namen zu sich genommen. Matthäus bleibt da. Da werden Sie noch Kassetten hören von Matthäus, noch vielleicht Predigten lesen, vielleicht noch ein paar sogar Bücher schreiben, sogar noch eine Biografie über Matthäus schreiben. Aber dieser Matthäus ist nicht mehr hier, dieser Matthäus ist bei Gott. Oder das kannst du jetzt auf dich anwenden, auf deine Persönlichkeit. Weißt du, du bist bei Gott. Das können die Menschen noch weitermachen. Die können noch alles reden. Weißt du, also das war doch, was dabei rauskommt. Du glaubst gar nicht, was bei einer Beerdigung, bei einem Todesfall alles rauskommt. Da bist du entsetzt manchmal, wenn Leute sterben nachher und die Wohnung aufgelöst wird. Ich habe die schlimmsten Sachen. Weißt du, da ist doch ein Bruder mal in... Das ist tatsächlich passiert. Ich sage das nur, was alles rauskommt. Nach dem Tod kommt noch vieles raus. Deshalb, ich gebe den weißen Stein, den nur er kennt, als dann die Wohnung aufgelöst. Das war so ein frommer Bruder, der hat gebetet, der war immer vorne dran. Und zu Hause stapelweise Pornohefte und vieles andere mehr, was dabei rausgekommen ist. Was alles so ans Tageslicht kam. Die Gemeinde war entsetzt, dass der Bruder so Zeugs zu Hause hatte überhaupt. Und nicht nur das, also da hat er noch mit Leuten prozessiert, alte Geschichten, was so Akten, man musste sich schämen, man hat nichts mehr gesagt, man hat einfach beerdigt und alles vergessen und stillschweigend bewahrt, aber da kommen schlimme Sachen raus. Aber genau, und das ist Gott, gibt den weißen Stein. Wenn du in der Ewigkeit kommst, kriegst du einen weißen Stein mit diesem neuen Namen. Dann kannst du das alles hier unten vergessen. Kannst du den ganzen Müll in Müllabfuhr schenken. Weißt du, dann macht es nicht mehr. Denn Gott hat diesen Namen geheiligt und diesen Namen gereinigt und diesen Namen erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Deshalb, Geschwister, ist so wichtig, dass wir wissen, mein Name steht im Buch des Lebens. Nicht irgendwo. Nicht irgendwo in dieser Welt. Diese Welt ist bedeutungslos. Diese Welt vergeht. Diese Welt ist Staub und Asche. Diese Welt ist, ja, nichts, nur ein Hauch. Gott kennt diesen Namen. Und deshalb, dieser Stein, das garantiert uns, dass trotz der Verleumdung, trotz der Verachtung, trotz des Hasses und trotz der Angriffe und so weiter und trotz allem, was die Gemeinde damals durchgemacht hat und in Pergamon und dass einige so ihr Leben ließen, all das ist vergessen. Gott gibt den neuen Namen. Diesen Namen, du bist herrlich, du bist wunderbar, du bist die Schönste von 10.000. So wie was der Herr Jesus ist, das sind wir dann auch. Weißt du, wir werden plötzlich mit Jesus identisch. Wir sind mit ihm auf dem Triumphwagen. Wir sind nicht auf unserem Triumphkarren. Also ich müsste höchstens Schubkarre schieben in die Ewigkeit, aber keinen Triumphwagen. Weißt du, da schiebt man so viele Lasten vor sich. Aber wir sitzen mit Christus auf dem Triumphwagen und wir winken und sagen Halleluja, Halleluja. Und wir sind reingewaschen, wir sind schuldlos. Deshalb, der Name muss von dem ganzen Schmutz, von der ganzen Besudelung gereinigt werden und geheiligt werden. Nicht nur geheiligt werde dein Name, sondern der Name Gottes muss auch in meinem Leben Heiligung bewirken. Geheiligt werde mein Name, nicht nur dein Name, also Vater, sondern auch dein persönlicher Name soll mit ihm identisch sein, dass er sich nicht schämen muss an uns. Dass wir sagen müssen, also mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Nein, der Name, mein Name muss so wunderbar sein, dass der Herr Freude hat und sagt, oh, schreib deinen Namen hier unten runter, unter meinem Namen. Und du solltest deinen Namen unter seinem Namen schreiben können, mit gutem Gewissen, ohne sich zu schämen, ohne irgendwie Komplexe zu haben. Lass die Menschen deine guten Werke sehen und sie werden den Vater im Himmel preisen. Und lass das Gute rauskommen, was dein Name gemacht hat. Vergiss alle Etiketten, was man dir so verpasst hat. Du lebst um seines Namens willen, steht in der Bibel. Um seines Namens willen bist du erlöst. Um seines Namens willen bist du jetzt reingewaschen, hast diesen weißen Stein in deiner Hand. Um seines Namens willen bist du was Besonderes. Und nur er kennt dich. Und jetzt lass die Leute schwätzen, so viel sie wollen. Und schimpfen, so viel sie wollen. Du bist wegen Gott da. Um seines Namens willen. 1. Samuel 12, 22. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn er hat dem Herrn, denn es hat dem Herrn gefallen, auch zu seinem Volk sie zu machen. Also Gott verstößt dich nicht, vergiss es, dass Menschen sagen, ja, weißt du, du bist nicht zum Abendmahl gegangen, du bist nicht in die Kirche gegangen, du hast nicht zur Gemeinde gehört, du bist nicht getauft worden oder du bist nicht das und du hast das nicht getan. Nein, Gott vergisst das alles. Er verstößt sein Volk nicht, sondern weil er durch Jesus gnädig ist. Oder Psalm 23, Vers 3. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße und seines Namens. Ich habe es nicht verdient, um seines Namens willen, Leute. Um seines Namens willen. Weißt du, dass Gott dich heute noch führt, das ist ein Wunder. Um seines Namens willen. Du bist so, du lehnst Gott ab. Du magst mit Gott vielleicht nichts zu tun haben, aber er will mit dir was zu tun haben. Oder Psalm 106, Vers 8. Er aber half ihnen um seines Namens willen, dass er seine Macht an ihnen erweise. Um seines Namens willen. Gott hilft uns um seines Namens willen. Und deshalb verzage nicht, wenn es nicht weitergeht. Es geht weiter. Es wird weitergehen. Und es muss weitergehen mit Gottes Hilfe. Apostelgeschichte 5, Vers 41. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Weißt du, man hat sie beschimpft, man hat sie bedroht, aber sie haben gesagt, Halleluja, um seines Namens willen. Wir haben gelitten und wir haben gekämpft für unseren Heiland und wir haben gesiegt. Wir leben immer noch. Und selbst wenn sie gestorben wären, sie hätten trotzdem Gott gelobt und gepriesen. Die Märtyrer. Nichts ist schlimmer für den Teufel und für die Ungläubigen und für die Tyrannen als Märtyrer. Davor haben sie immer Angst. Märtyrer. Denn die leben lang. Märtyrer, die überdauern Jahrhunderte und Jahrtausende. Sie ließen gehen. Wir waren würdig, um seines Namens willen zu leiden. Weißt du, den Namen Gottes zu tragen, ist nicht nur Halleluja, Schmetterling sein und fröhlich sein und lustig sein. Nein, da musst du auch manchmal Spott und Hohn und Dreck ertragen und ja, Verachtung. In 1. Johannes 2, Vers 12. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Dir sind deine Sünden vergeben, nicht weil du gebetet hast und weil du so lieb warst und weil du in die Gemeinde regelmäßig kamst. Nein, um seines Namens willen, weil du den Namen Jesus akzeptiert hast. Oder in 3. Johannes Vers 7. Denn um seines Namens willen sind wir ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Toll. Wahre Gläubige sind ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Hör mal, was ich dir sage. Sie haben besonderen Namen. So einen Schund brauchen wir nicht. So einen Abfall brauchen wir nicht. Wir nehmen nichts von den Heiden an. Aber was machen die Deutschen? Was machen die Menschen? Was machen die? Du musst von den Gottlosen nichts annehmen, von den Ungläubigen. Satan versucht dir, seine Identität dir aufzudrücken. Das ist, was er versucht. Wir nehmen nicht an, was die Leute von uns sagen. Wir nehmen dich nicht an. Könnt reden. Auf Wiedersehen. Danke. Vergiss es, ich höre den Quatsch mir nicht an. Weißt du, wir nehmen nichts von den Heiden an, was die Gottlosen sagen, denn in der Bibel heißt es, Psalm 1, wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Wir nehmen ihren Rat gar nicht an, wir glauben gar nicht daran, wir glauben an das, was wir wissen, Wort Gottes ist wahr, Himmel und Erde vergeht, aber sein Wort vergeht nicht. Wir nehmen nichts von den Heiden an. Was ich sagen wollte, in Daniel Kapitel 1, Vers 6 und 7, Daniel und seine Freunde haben nichts von den Babyloniern angenommen. Weißt du, da haben sie leckere Speisen, Wein und was weiß ich und alles, sowas an der Königstafel alles serviert wird. Aber diese vier haben nichts von der Speise des Königs angenommen. Wir nehmen nichts von den Heiden an. Das ist eine Botschaft, die ich hier weitergeben möchte. Wie würde Gott dich nennen? Und dann hat man versucht, der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen. Daniel soll Belsatzer heißen. Daniel heißt eigentlich, Gott ist mein Richter, aber der nannte ihn Belsatzer. Gott möge den König schützen oder Bel möge sein Leben schützen. Er nahm nicht an. Daniel hat nie den Namen Belsatzer angenommen. Das ist ganz arg wichtig. Nimm nicht die Identität an, die die Welt dir gibt. Belsatzer, der möge den König schützen. Fürs Vaterland und was weiß ich für was. Oder Hanania, Gott ist gnädig. Der Palastvorsteher nannte ihn Sadrach, nach dem Mondgott in Babylon. Da gab es genug Götter, dann hat er schon einen Namen gefunden. Er hat diese ganzen Götternamen gar nicht angenommen, Hanania. Nein, er war Hanania, aber Sadrach. Oder Michael, wer ist wie Gott? Und er nannte ihn Mesach, nach dem Mondgott, auch ebenfalls. Du siehst alles nach dem Mondgott, nach dem Gott der Finsternis, den Göttern der Finsternis. Und das versucht der Teufel systematisch den Christen, den Kindern Gottes, rau aufzustempeln. Fundamentalisten. Oder Asaria. Gott hat geholfen. Und dieser Palastvorsteher sagte, nein, du heißt nicht Gott hat dir geholfen, sondern du heißt Abednego, Diener des Nego. Dieses Gottes, verstehst? Nein, der hat nicht diesen Namen angenommen. Er war Asaria und er blieb innen drin. Asaria. Die konnten die Fassade anstreichen, wie sie wollen. Die konnten ihn anmalen. Die konnten aus ihm machen, was sie wollen. Aber das, was innen drin ist, er hat es nicht angenommen. Den Stempel. Diese heidnische Identität. Diese Verpackung. Könnt mir verpacken, wo ihr wollt. Aber ich bleib Asaria. Ich bleib Michael. Ich bleib Daniel. Ich bleib das, was ich bin. Ich lasse mir meine Identität nicht nehmen. Weißt du, die können die Schale von dir nehmen, aber den Inhalt kriegen sie nicht. Die Seele kriegen sie nicht. Daniel und seine Freunde haben diesen heidnischen Namen nicht angenommen. Sie haben sich vor den babylonischen Göttern nicht gebeugt. Das siehst du also, deshalb sind sie auch in den Feuerofen gegangen. Sie tragen zwar diese Götzennamen äußerlich auf der Fassade oder in den Akten, die können so heißen, aber das sind sie nicht. Sie heißen nur so, aber sie sind nicht so. Wir sind auch deutsche Bürger, aber wir sind es nicht. Unser Bürgertum ist im Himmel. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, Leute. Und wenn wir von dieser Welt sind, dann sind wir nicht im Himmel. Nenne dich so, wie Gott dich nennt. Und bleibe ein Original. Bleibe du dir selbst. Sei das, was Gott von dir gewollt hat. Sadrach. Nein, heißt es so, wie Gott dich gerufen hat, wie Gott dich geschaffen hat, wie Gott dich auf diese Welt kommen ließ, wie du die ersten 5 Minuten dieses Erdenlebens, was Gott von dir alles so in dir hineingelegt hat. Und lass dich nicht verbiegen und verbeugen und verstümmeln. Viele Leute lassen sich verstümmeln. Weißt du, ja, der König will das so. Vergiss es, was der König will. Vergiss, was die Regierung will. Die Regierung steht unter Gott und muss unter Gott immer stehen. Gott ist größer und man muss Gott mehr gehorchen als dem Kaiser und mehr gehorchen als den Frommen und mehr gehorchen als dem System. Daniel blieb Daniel. Der Teufel möchte so gerne einen Stempel ihm aufdrücken. Der soll sich beugen. Und du siehst, was der Teufel alles zugesetzt hat. Da wird ein Gebot extra wegen Daniel ein Gebot erlassen, damit man niemand anders mehr bittet. 30 Tage, nicht viel. 30 Tage, außer den Kaiser. Man soll zu niemand mehr beten können. Aber unser Bruder Daniel macht Fenster auf und sagt, guten Morgen, Herr Zebaoth, Herr der Heerscharen. Und er betet und unten sitzen die Spione und schreiben jedes Wort auf, was er betet. Du siehst, wegen Daniel wurde sogar Gesetze geändert. Und was glaubt ihr, wie viele Gesetze bei uns in unserem Lande auch noch geändert werden, wegen Kinder Gottes, die Gott lieben, damit die sich einfügen, damit sie sich einbringen, damit sie diese Kennziffer, diesen Chip annehmen. Das wird kommen. Der Tag wird kommen, wo du eine Nummer wirst. Da wirst du nicht mehr mit Bargeld bezahlen, das wird alles schon abgebucht. So wie bei einer Krankenkassekarte. Verstehst du, da gehst du rein, da weißt, wissen sie schon alle Krankheiten, die du hast oder gehabt hast und die Medikamente, die du nimmst. Und dann wissen wir dich ganz genau, wie sie dich behandeln sollen und nicht behandeln sollen. Weißt du, das wird alles kommen. Aber du sollst deine Identität behalten. Du sollst deine Identität behalten. Du musst wissen, wer bin ich? Wer bin ich und was bin ich eigentlich? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, nicht bei der Chipkarte. Die meisten haben ihre Identität verloren und weil sie kein Verständnis für Gott haben, weil sie Gott nicht richtig verstehen. Daniel wusste, mein Gott, mein Herr lebt. Und er wusste, wem er dient. Und er hat gesagt, ich werde nicht aufhören zu beten, ich werde weiter beten. Und dann sitzt er in der Löwengrube, betet mit den Löwen zusammen und redet mit den Löwen. Und er hält die Löwen und die Löwen hören seine Geschichten. Und guck mal, ich habe mal im Internet mal angefragt, was glaubt ihr, warum die Löwen den Daniel nicht gefressen haben? Vielleicht hat er eine Ausstrahlung gehabt oder vielleicht ist ihnen der Appetit vergangen oder sonst was auf den Daniel. Aber Gott war da und wenn du mit Gott wandelst, die ganze Schöpfung arbeitet für dich. Sogar die wildesten Tiere arbeiten für dich. Sogar die Krankheit arbeitet für dich. Sogar die Sorgen, die Not und die Schwierigkeiten, alles arbeitet für dich, wenn du Gott mit dir ist. Daniel, wenn Gott mit dir ist, dann arbeitet alles mit für dich. Aber wenn Gott nicht mit dir ist, er hat also seine Identität behalten, er betete treu zu seinem Gott weiter, hat sich auf das Gebot des Kaisers nicht gestört, ging in der Löwengrube und dann nach dem Tag, nachdem er rauskommt, Daniel, konnte dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich erretten? Ja, König, der Herr konnte es und Gott kann es. Bei den 3 Männern im Feuerofen war das genauso. Daniel war nicht käuflich. Er war nicht manipulierbar. Daniel Kapitel 6, 3 und 4. Lies mal weiter. Er hat sich nicht als Belsatzer identifiziert. Er blieb Daniel. Er verlor nie seine Sendung. Er verlor nie seine Vision. Er verlor nie das, was in seinem Herzen war. Er verlor nie, wo er herkommt. Er wusste, ich bin ein Israelit. Ich bin ein Gottgeweihter. Ich bin zwar hier verbannt und hier verdammt zu leben, ich muss hier leben, so wie du hier jetzt leben musst, in diesen Verhältnissen, wo du lebst. Du musst hier leben, dir bleibt nichts anderes übrig, aber du hast eine andere Identität. Weißt du, und Gott ist es, der uns diese Identität gibt. Er gibt uns ein neues Herz, einen neuen Geist. Und Daniel hatte einen anderen Geist. Von ihm heißt es, er hatte einen anderen Geist. Er hatte die göttliche Identität. In Römer Kapitel 6, Vers 6 und folgende Verse heißt es, dass wir mit Christus begraben und mit Christus auferstanden sind und wir leben ein neues Leben durch Jesus Christus. Die Sünde hat keinen Einfluss mehr auf dich und mich. Wir sind der Sünde gestorben. Wir sind tot. Wenn du einen Toten anguckst, der beißt nicht mehr, der frisst nicht mehr, der kneift nicht mehr, der lügt nicht mehr, der macht nichts mehr Verkehrtes. Wir sind gestorben. Weißt du, wir sind der Sünde gestorben, ihr Lieben. Wir existieren für sie nicht mehr, für diese Welt. Bei uns ist nichts mehr zu holen. Die können uns auch nicht mehr zwingen. Die können uns zwingen, aber du siehst Daniel, der ließ sich nicht zwingen. Der ließ sich nicht zwingen. Weißt du, der hat nach nichts mehr verlangen. Wir wollen nur Wasser und Gemüse. Und du siehst, nach ein paar Tagen waren sie klüger wie sie alle zusammen. Weißt du, du reagierst nicht mehr auf diesen alten Namen. Also wir unsere Tochter einschulten, unsere Tochter hat ein bisschen Probleme gehabt. Zuerst hieß sie Corrie, nach Corrie ten Boom. Und wir haben noch einen zweiten Namen gehabt für sie, Doreen. Und irgendwie in den Kindergarten haben die Kinder Currywurst gesagt zu ihr. Und es war sie so beleidigt und eingeschnappt. Und sie wollte nicht mehr Corrie heißen. Sie haben gesagt, Mutti, ich gehe nicht in die Schule. Ich möchte nicht in die Schule gehen, wo die Freunde vom Kindergarten sind. Also die haben mich so schlecht behandelt mit diesem Namen. Ich möchte nichts. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist eine gute Möglichkeit. Jetzt wechselst du und jetzt heißt du Doreen. Und dann ruft die Lehrerin, Doreen Matudis, und die geht nach vorne. Dann schreit die ganze Klasse, die lügt. Und die geht nach vorne. Die sagt, ich bin Doreen, ich bin nicht mehr Corrie. Und sie hat den Namen abgelegt. Sie heißt immer noch Corrie, für mich. Aber sie hat den Namen abgelegt. Weißt du, und wenn du den Namen ablegst, die anderen glauben gar nicht, dass du jetzt eine neue Identität hast. Die denken, du lügst, du spielst was. Und die Lehrerin sagte, Kinder, sie heißt jetzt so ab jetzt. Auch wenn die nicht mögen, wenn deine Kollegen dich nicht mögen. Du bist jetzt Kind Gottes, du bist jetzt was anderes. Daniel weiß, wer er ist. Auch wenn er beraubt und entführt und in der Fremde ist und im Ausland lebt, er weiß es, wer er ist. Oder ich denke nur an Josef, der verkauft wurde als Patriarch, als Junge nach Ägypten. Der Herr war mit ihm. Der Herr war überall, wo er hinging, und der Herr war mit Josef. Der Herr gab ihn nicht auf und er gab den Herrn nicht auf. Egal, wo er hinkam. Und du weißt ja, es ist so wichtig zu wissen, wem ich diene, für wem ich da bin, wer mein Herr ist. Und sie wussten, Gott ist unsere Stärke. Auch wenn alles drunter und drüber geht. Sie verloren beide, Josef und Daniel, verloren nicht die Fähigkeit, weiter zu träumen, weiter Visionen zu haben, weiter an die Zukunft zu glauben, weiter Träume zu deuten, weiter Träume auszulegen, weiter das Innere zu verwirklichen, was sie in innen drin wussten, in ihrem Herzen, weiter auch in der Fremde die Geistesmacht zu gebrauchen, weiter sich an den Herrn zu halten. Und Gott hat sie gehalten bis zum Schluss. Diese neue Identität in Christus. Wir sind anders als die anderen. Wir sind nicht mehr die gleichen. Wir waren mal eins, alle gleich. Wir waren alle Sünder. Aber jetzt muss sich niemand mehr kopieren, niemand nachäffen, niemand jemand nachlaufen. Nein, ich kann ich sein. Ich weiß den Namen. Nur ich weiß diesen Namen und sonst niemand. Und sonst niemand geht es was an, wer ich bin. Überleg einmal. Es geht niemand was an, wer du bist. Du bist gestorben durch Jesus mit am Kreuz. Wir sind gekreuzigt, begraben. Römer 6, Vers 6. Der alte Mensch liegt unten im Grab, ist gekreuzigt. Das ganze fromme Wesen, die ganzen religiösen Ideen und Spielchen sind begraben. Weißt du, das ist mehr als nur ein Fantasiegag oder nur eine Fantasievorstellung. Also zuerst, die erste Zeit habe ich geglaubt, ich bilde mir was ein. Aber nein, inzwischen ist diese Einbildung eine Ausbildung geworden. Eine Verwirklichung. Jetzt weiß ich ganz genau, ich bin tot. Am Anfang gab es noch so ein paar Auswüchse vom alten Wesen. Weißt du, da ist noch, nach der Taufe ist noch manches oben drauf geschwommen, wie bei einem Schiffsuntergang. Da schwimmt auch noch manches noch auf dem Wasser, bis es in den Fluten untergeht. Da war noch manches da, aber mit der Zeit ist mehr und mehr und mehr untergegangen. Und jetzt weiß ich ganz genau, ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Wenn der Herr die Seinen rufe, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Wenn der Herr die Seinen rufet. Wir sind in einer anderen Wirklichkeit. Wir leben nach einer anderen Realität. Unsere Zusammenhänge sind total anders. Weißt du, wenn du diesen verborgenen Namen hast, dieses Manna gegessen hast, du hast etwas in dir, was die anderen nicht haben und nie haben werden. Du hast eine andere Beziehung. Deine Beziehung ist mit Gott. Du interessierst dich nur für Gott. Und Gott interessiert sich für dich. Dein Leben hat Einfluss hier auf dieser Welt, denn du lebst ganz anders, egal wie die Umstände sind. Die Ewigkeit bestimmt dein Leben. Du wirst von Gott bestimmt und nicht mehr von Menschen. Und Daniel ließ sich nicht von der Gesellschaft, von dieser babylonischen Gesellschaft bestimmen, obwohl er der Chef aller Magier, Zauberer und Okkultisten und Spiritisten war. Er war der Chef, aber der hat schön den Daumen gehalten. Er war der Herr. Du siehst also, selbst manche Leute haben Angst, das ist magisch, das ist Zauberei, das ist Hokuspokus. Du kannst Herr über diese Dinge sein, wenn du Herr über dein Leben bist. Und Daniel, der war der Chef der Chaldeer, der Wahrsager und Weissager und alles Mögliche. Und die konnten nichts, er konnte alles. Die konnten die Träume nicht deuten, er konnte die Träume deuten, weil er einen anderen Geist hatte. Aber der war ihr Chef. Der war ihr Chef. Und Geschwister, wir müssen uns nicht von irgendwelche Satanisten oder irgendwelche Verrückte oder Spinner oder religiöse Wahnsinnige fürchten. Wir können in Christus etwas sein und wir können drüber stehen und wir sind Chefs. Und wir müssen uns nicht vor den Götzen beugen und niederfallen. Nein, der Gerechte beugt sich nicht. Der beugt sich nicht vor den Problemen. Weißt du, wir beten. Eigentlich sollten Christen beim Beten sich nur hinknien, wenn sie Gott anbeten. Geschwister, das ist die einzige Form, was ich empfinde, was richtig ist zum Beten. Wir sollen unsere Knie beugen vor dem Herrn. Jedes Knie muss sich vor dem Herrn beugen. Jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Aber ich beuge meine Knie nicht vor Probleme. Weißt du, wenn ich Probleme habe, dann marschiere ich. Wir sollen auf Schlangen und Skorpione treten. Das ist die biblische Art und Weise, wie man betet. Aber die meisten beten babylonisch. Fallt nieder. Ich habe es so schlimm, die Probleme sind so groß. Nein, wir haben einen großen Gott. Und die Probleme, die interessieren uns gar nicht. Die werden gelöst mit Gottes Kraft und mit Gottes Hilfe. Und mit Gott stehen wir drüber. Ich habe in der Schweiz einen Bruder kennengelernt, Bruder Rutz, der war auch schon mal hier bei uns und hat gepredigt, er ist Jäger vom Beruf. Und er hat in Kanada gerne gejagt und er ist mal in einer Hütte gewesen und ein Bär hat ihn überfallen. Er hat gesagt, ja und was hast du denn gemacht? Weißt du, ich habe gleich meine Hände ausgesteckt und der Bär ist rückwärts verschwunden. Ich habe nur meine Hände hochgehoben. Ja, und sage, und das nützt es und das hilft es? Ja, wenn du größer bist als der Bär. Wenn du deine Hände hochsteckst, bist du größer als der Teufel. Bist du größer als die Heiden. Bist du größer als irgendwelche religiöse Leute, die es nur in Haupt neigen und beugen. Du bist größer, denn du streckst dich zum Himmel. Und wenn du deine Hände zum Himmel ausstreckst, der Herr berührt deine Hände, dann bist du ja unendlich. Dann bist du unendlich. So, wo bin ich? Römer 6, Vers 7. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, weil wir der Sünde gestorben sind. Und was die Sünde bisher war und der Teufel und so weiter, wo er uns gefangen hielt, das ist jetzt alles abgeschüttelt. Das ist alles erledigt. Durch Jesus ist etwas Neues in uns entstanden. Das Einzige, was wir hier zurücklassen, ist unsere Leiche. Das übergeben wir der Erde. Das brauchen wir nicht mehr. Und wir sind befreit von diesem irdischen Dasein und nenn dich so, wie Gott dich nennt. Wir nennen Gott aber lieber Vater. Wir nennen Gott aber lieber Vater. Weißt du, und wie würde Gott dich nennen? Ich habe darüber nachgedacht. Bitte Gott, verzeih mir, wenn ich so denke. Aber Gott würde mich nennen mein Baby. Mein Baby. Oder mein, ja, er würde mich, so wie ich aber lieber Vater zu ihm sagen kann, so wird er mich nicht mehr Johannes Matthäus ansprechen. Nein, er wird sagen, mein Baby, mein Kind, mein Junge, mein Mädchen. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Weißt du, und da kriegst du dieses Zeugnis, diese Gewissheit, ich bin ein streitbarer Held. Ich bin ein Überwinder. Ich habe diesen Stein und diesen verborgenen Namen, ich weiß, ich bin sein Baby. Und ich bin nicht nur sein Baby, ich bin sein Jüngling, ich bin sein Mann, ich bin sein Streiter, ich bin sein Mitarbeiter, ich bin ja in seine Armee, sein Soldat. Es gibt ja so Buch Generäle Gottes. Weißt du, ich bin in der Armee des Herrn. Wir sind im Dienst Gottes. Wir haben eine große Berufung. Und Gott hat nicht nur eine Nummer für uns bereitgestellt. Nein, Gott hat uns unseren Namen gegeben. Einen vollen Namen. Und er ruft uns eines Tages. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und Bücher werden aufgetan. Geschwister, das ist das Größte der Gefühle. Nicht nur, was wir getan haben. Nein, sondern was wir geworden sind. Durch die Umkehr. Jeder Sünder, der umkehrt, dessen Name wird im Himmel eingetragen, der wird nicht eingetragen, der steht eigentlich schon drin, aber der wird unterstrichen. Der Teufel möchte, dass sein Name dort ausradiert wird. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. nicht eingetragen werden, sondern die sind schon angeschrieben. Vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt. Vor Grundlegung der Welt hat er schon den Namen gegeben für dich, wie du mal heißen sollst, was du sein sollst, was du wirst und so weiter. Auch wenn du noch nicht das geworden bist, was du hättest werden sollen. Aber das steht vor Grundlegung der Welt. Da gab es noch keinen Regenwurm, noch keinen Regentropfen, keinen Wurm, noch keinen Sonnenstrahl, noch gar nichts. Keine Sonnen, kein Mond und keine Sterne. Nichts. Aber da hat er dich erwählt. Fantastisch. Und es geht wie ein roter Faden bis in der Ewigkeit, bis dann die Bücher aufgetan werden und dann wird dein Name dort verlesen. Und das ist so wichtig, dass dein Name einen guten Klang hat. Weißt du, dass alles vergoldet ringsherum ist, der Rahmen, dass der Rahmen stimmt und dass sofort, man tut es. Man tut es oder man tut es nicht. Es passiert oder es passiert nicht. Weißt du, Gott weiß es. Eigentlich der Name Matthäus heißt der Schüler, der Lernende. Kommt also vom Griechischen. Also der Lernende. Aber Gott weiß es, was wir wirklich sind. Wir sind auf seinem Weg und er kennt uns vor Grundlegung der Welt. Hat es dich noch nicht gegeben und mich noch nicht gegeben, hat er schon uns gewollt. Wie wird Gott dich nennen? Bete, sei gewiss, so wie Abraham, ich will dir einen Namen geben, der ein großer Name ist. Eigentlich spricht alles dagegen, weil Abraham hat alles dagegen gesprochen, gegen diesen Namen. Da ist kein Sohn da, kein Nachkomme da, nichts, nichts. Seine Frau ist alt und unfruchtbar und das ist gar nichts und da passiert gar nichts. Eigentlich, Gott sagt, ich segne dich und ist genau das Gegenteil der Fall. Genau das Gegenteil der Fall. Und sei nicht entmutigt, wenn genau das Gegenteil der Fall ist. Gott hat gesprochen und Gott wird es auch ausführen. Und was er sagt, das tut er auch. Glaubst du das? Er tut es auch. Und Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Völker dieser Welt. Und jetzt ist inzwischen vergangen und jetzt fast, ja, so viele Menschen sind mit Abraham verwandt. Manche wissen es gar nicht. Weißt du, der Segen Abrahams geht bis an die Enden der Erde. Durch Jesus Christus ist die ganze Welt mit eingeschlossen in der Erlösung durch Abraham. Aber er vertraute und hat nichts gesehen. Sei nicht entmutigt, wenn du jetzt nichts siehst. Wir möchten immer gerne was sehen. Aber selig ist der, der nichts sieht und doch glaubt. Der nichts fühlt und doch glaubt. Der nichts versteht und doch glaubt. Das ist so wichtig, dass wir einfach glauben, ich weiß, ich habe einen Namen, ich bin bei Gott wertvoll. Ich bin in seine Hände eingraviert und da kann ich nicht mehr raus. Und das ist, was der Herr, wenn er kommen wird, die Hände erheben wird und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Weißt du, das wir unterstellen einfach als Fluch. Nein, das ist kein Fluch, das ist das Segen. Du wirst sehen, in seine Hände bin ich für alle Ewigkeit eingraviert, für alle Ewigkeit. Das ist das einzige Markenzeichen, das Jesus behalten wird, auch wenn er drüben ist und wenn er die Gemeinde kommt und die Gemeinde abholt und so weiter und wenn die Entrückung stattfindet. Das ist das einzige, was er behalten wird. Diese durchbohrten Hände. Das hat den Thomas zum Glauben gebracht. Ich glaube nicht, es sei denn, ich sehe diese durchbohrte Hände und die durchbohrte Seite. Und du brauchst auch nicht mehr sehen. Du musst nur zu Christus kommen und gewiss werden, es ist der Herr. Und dann sagst du, mein Herr und mein Gott. Und dann hört der Zweifel auf. Und dann gilt nicht mehr das Etikett, das du vor 5 Minuten gehabt hast. Thomas, der Zweifler ist, Thomas ist gläubig. Mein Herr und mein Gott. Für ihn allein erscheint Jesus Christus. Er hat eine neue Identität. Und lass doch Leute schwätzen. Die Leute schreiben immer, Thomas der Zweifler. Thomas ist gläubig geworden, weil er die Wundenmale Jesu gesehen hat. Schau die Wundenmale Jesu und du wirst gläubig werden. Berühre Jesus. Vielleicht fehlt dir diese leibliche Berührung zum Herrn. Und wenn du die gefunden hast, dann hast du wieder Glauben, wieder Freude, bist wieder begeistert und sagst, ich weiß. Leute, erzählt mir, was ihr wollt. Ich weiß, ich bin Kind Gottes und ich warte auf den Himmel. Amen. Lass uns aufstehen und Gott preisen. Wir warten auf den Himmel und der Herr wird die Seinen rufen. Wenn der Herr die Seinen rufet durch die Gnade meines Heilands, werde ich dort sein. Halleluja. Vater, ich danke dir. Bald wird die Posaune erschallen und die Gräber werden sich öffnen. Und die in Christus entschlafen werden, werden auferstehen zuerst zum ewigen Leben. Halleluja. Und ich freue mich für all die Erlösten, die einmal im Himmel sein werden. Und es werden viele sein, die Jesus angenommen haben, an Jesus geglaubt haben, Jesus vertraut haben, Jesu Reich gebaut haben, Jesus Jesus gedient haben, sie bewusst waren, ich diene dem Herrn und nicht den Menschen. Vater, ich danke dir, dass du uns allen ein gutes Herz gegeben hast und an unseren Herzen immer noch arbeitest und du siehst, was in unserem Herzen noch alles los ist. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine und stell mich auf einen festen Grund. So hat der Mann in der Bibel gebetet und so bete ich heute Abend einfach um ein Herz, das du von dir durchläutert ist, von dir gereinigt ist. Ich will diesen weißen Stein haben. Ich will meinen Namen eingraviert bekommen und ich will wissen, meinen Namen jetzt schon hier, dass du mich bei meinem Namen rufst und mir bei meinem Namen begegnest und mir bei meinem Namen meine Gebete erhörst und mir bei meinem Namen hilfst, Menschen zu dienen und Menschen zu helfen und Menschen zum Herrn zu führen. Vater, ich danke dir, dass du meinen Namen genauso heiligst, wie dein Name geheiligt wurde und wird. Halleluja, denn durch mich wird unser Name, wird dein Name geheiligt und miteinander werden wir zusammen Heilige. Halleluja, gelobt sei Jesus Christus, gepriesen sei der Herr, die Gnade Gottes möge über uns sein. Amen.